Hi, ich bin Pascal, herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast, ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Meine heutige Gästin ist Bestseller-Autorin und wenn wir uns mal die ganz drögen Bezeichnungen angucken, ist sie Politökonomin und Transformationsforscherin, aber dahinter steckt natürlich noch ganz viel mehr. Und was ich so großartig finde, ist, dass sie mittlerweile, vor allem auch so in den letzten Monaten und Jahren, für ganz viele Menschen bei uns in Deutschland sowas wie eine Art Kompass geworden ist, könnte man sagen, gerade in diesen ja auch relativ unruhigen und teilweise irgendwie verrückten Zeiten. Und das kann ich an der Stelle hier auch mal ganz kurz verraten, wir sind ja unter uns, bin ich ganz ehrlich, ist das auch ein bisschen kleiner Fanboy-Moment jetzt hier für mich, einfach weil ich sie so großartig finde und ihr stundenlang zuhören könnte. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie heute bei mir hier im Podcast zu Gast ist, Maja Göpel. Hallo Maja.
Pascal, hi. Ganz liebe Grüße aus Berlin.
Ja, liebe Grüße zu dir nach Berlin. Ich sehe schon, du kannst zwar nicht neben mir hier im Bett liegen, aber du hast es dir zumindest auch in Anführungsstrichen bequem gemacht und hast dich auch hingelegt. Ist das ein Sitzsack oder was ist das?
Genau, also wir sind hier tatsächlich in dem Tonstudio, wo ich auch meinen Podcast mache. Und dann haben mir ja die technisch versierten Jungs eben geholfen, wie wir noch so ein Aufsetzer im Grunde genommen installiert haben, sodass ich tatsächlich mit dir auch in die Liegeposition umwechseln konnte.
Ja, das finde ich ganz, ganz großartig, auch dass du quasi die Idee, die DNA dieses Podcasts dadurch auch ein kleines bisschen mitträgst, finde ich toll.
Und manchmal ist es ja auch gar nicht doof, oder? Dann, ich finde schon, man merkt, dass der Energiefluss ist so ein bisschen anders. Also mal sehen, vielleicht kommen ja auch ein paar andere Gedanken in diesem Gespräch, als das wir die sonst gehabt.
Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall bin ich dir sehr dankbar, dass du Zeit für mich und für uns hast. Also das ist absolut nicht selbstverständlich, dass jemand mit deiner Reichweite sich für so einen Podcast hier die Zeit nimmt, vor allem weil du in diesem Jahr ja wahnsinnig viel zu tun hast. Also Vorträge buchen geht bei dir schon mal gar nicht mehr. Dann tingelst du ja auch durch die, ich sag mal, großen Talkshows dieser Nation immer mal wieder. Also Markus Lanz, Hart aber fair, um vielleicht mal so die prominentesten irgendwie zu nennen. Du moderierst selber ein Talkformat, ein ganz großartiges, wie ich finde. Missverstehen Sie mich richtig. Du hast es gerade selbst gesagt, einen eigenen Podcast. Neu denken, das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes hier drunter. Also dafür bin ich sehr dankbar, aber auch vor allem dafür, dass du ja relativ schnell zugesagt hast und gesagt hast, natürlich unterstütze ich dieses Projekt für mehr Sichtbarkeit von MECFS und das ist ganz toll.
Aber ich umgekehrt freue mich ja auch total. Also ich finde das wahnsinnig inspirierend und faszinierend, wie viele Impulse kommen und ich gerade in unserer komischen Meckerrepublik gerade so nichts geht, wo ich denke so, hallo Leute, guckt doch mal, was wir für großartige Menschen in unserem Land haben, die immer wieder zeigen, natürlich, es geht immer was und deshalb freue ich mich wirklich auch tatsächlich sehr, auch ein bisschen drüber zu lernen, was du machst, wie du dich motiviert hast, genau diesen Podcast zu machen und was du von deinen Gästen versuchst, rauszukitzeln.
Ja, die Liegeposition spielt keine unerhebliche Rolle dabei. Du hast es gerade schon gesagt. Also der Energiefluss ist ein anderer und zumindest die Erfahrung zeigt, dass es für viele ein bisschen entspannter ist und dann auch ein bisschen entspannter ist, über gewisse Themen zu reden. Und ich glaube, bei den Themen, um die es bei dir ja auch oft geht, kann man das ganz gut gebrauchen, dass man dann zwischendurch mal relativ entspannt ist.
Einfach so den Hosenbund aus der Atemzone nehmen kann.
Ja, genau. Alles aus dem Bild, da kann man den Bauch auch locker lassen. Ja. Mhm. Es hat aber auch trotzdem, es hat auch weitere Vorteile, dass du jetzt nicht direkt hier bist, weil sonst hätte ich im Vorfeld die ganzen Autogrammkarten von Jörg Thaddäus wegräumen müssen, die hier so an den Wänden hängen normalerweise.
Oh Mann, der Arme.
Ja, nein. Alter Kollege vom WDR, nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube, das war ja so mit eins der Videos, mit denen du am viralsten gegangen bist und wo du gerade Entspannung angesprochen hast, habe ich gedacht, das sehe ich bei dir ja auch nicht oft. Und Jörg Thaddäus hat es damals, ist jetzt schon ein paar Jahre her, wirklich geschafft, glaube ich, dich richtig wütend zu machen, ne, in dieser Situation da.
Ja, aber das war auch das war auch richtig fies. Also das war ja, ich bin da hingelaufen, weil es hieß, man redet eine halbe Stunde entspannt aus Berlin über die Arbeit der Person. Und natürlich in dem Moment war das Buch eben so ein großer Bestseller, Unsere Welt neu denken.
Ja.
Und das hatte er auch auf dem Tisch. Und ich dachte, ja, er war bekannt dafür, dass er irgendwie auch mal einen spitzen Spruch macht. Aber damit kann ich eigentlich gut umgehen und mit Humor auflösen oder solche Sachen. Aber es ging von Anfang an los, dass er versucht hat, meine Person zu delegitimieren. Also von, sie lachen ja gar nicht auf dem Cover, wie sie sind in der Hippie-Kommune groß geworden, haben ihre Eltern ja ständig geknutscht und so. Wo ich dachte, wow, also da geht es nicht um Inhalte, sondern dann geht es darum, erstmal eine Person klein zu machen, ne? Und auch so mit so einem Unterton, das ist ein Bestseller, so ein bisschen so, Leute, wie könnt ihr euch so verarschen lassen? Und man kann jemanden auch vorstellen, den man sagt, sie ist Beirätin hier und in dem Gremium da und international vernetzt und hat so und so, aber man kann natürlich
ja, auch klar.
Nippidorf aufgewachsen, ihre Eltern haben bestimmt fremdgeknutscht. Also das war schon hart und auch dann immer mehr nur gepokelt, ob das jetzt wirklich bewiesen ist oder nicht, oder mir Sachen unterstellt. Und als ich gesagt habe, das steht da gar nicht drin in dem Buch, hat er wild rumgeblättert, also hatte sich auch überhaupt nicht vorbereitet und hat immer wieder wirklich einfach versucht, Misstrauen zu säen oder in meine Person eben ja zu diskreditieren. Und da, ja, zum Schluss, meine Kollegen meinten auch am nächsten Tag so, Maya, da hat man gemerkt, irgendwann hattest du auch tatsächlich dann genug.
Also hoch beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen, was du da gemacht hast. Und passend dazu habe ich habe vorhin eine WhatsApp von meinem Nachbarn bekommen. Volk, mal ganz liebe Grüße. Ich hatte ihm nämlich zufällig erzählt, dass wir beide hier heute miteinander sprechen. Und da hat er geschrieben, boah, ich finde alles toll, was Maya macht, in jeder Hinsicht mit so viel Beharrlichkeit, faktischem Wissen, Verständnis und vor allem Sachlichkeit auf so vielen Ebenen in der Gesellschaft für Aufklärung zu sorgen. Also ich glaube, das ist so ein Thema, was ganz viele Menschen dir hoch anrechnen, dass du da irgendwie mit so verschiedenen rhetorischen Bällen jonglieren kannst und trotzdem dabei du bist und irgendwie nicht komplett die Kontenance verlierst, weil in dem Moment hättest du ja jedes Recht der Welt gehabt, aufzustehen und zu sagen, weißt du was, Thaddäus, Arschlecken auf gut Deutsch gesagt, das lasse ich hier nicht mit mir machen. Und du hast es halt ausgestanden und ich glaube, du hast damit dir bei ganz, ganz vielen Menschen wahnsinnig viel Respekt verdient, vor allem auch bei Menschen, die dich vorher gar nicht kannten.
Ja, das war aber super interessant, weil ich stand abends wirklich an dieser S-Bahn-Station und habe meinen Freund angerufen und gesagt, warum mache ich das eigentlich? Weil ich wusste ja schon, was am nächsten Tag passieren wird, ne? Dass unterschiedliche Personen versuchen werden, genau diese Interpretation, guck mal, die Frau, kaum wird sie ein bisschen angefasst, wird sie hysterisch, die versteht ja gar keinen Spaß und so. Also ich habe ja schon genau gewusst, wie versucht werden wird, das Gespräch auszuwerten. Und die ersten 12-14 Stunden war es auch so ein bisschen offen. Aber dann kam eben online die totale Verteidigung. Ich weiß noch, Deichkind, die habe ich danach auch kennenlernen dürfen.
Ja.
Und dann so die mit dem ganz großen Account, die gesagt haben, Leute, guckt euch das mal an. Also das ist eigentlich der Showdown, den wir heute haben. Und da war ich aber darauf angewiesen. Ne, das andere, weil du kannst es selbst nicht machen. Das wirkt immer so ein bisschen doof. Aber das andere, beobachten und sagen, also ich gehe vielleicht nicht mal bei allen Inhalten mit, aber das, wie das da gerade passiert ist, das ist nicht in Ordnung, so, ne? Oder eben, dass eben in einer gewissen belustigten Form dann auch dargestellt habe. Aber die ersten 12 Stunden am nächsten Tag waren nicht so gut, bis ich dann das Gefühl hatte, die beobachtende große Mehrheit ist tatsächlich zu der Übereinkunft gekommen, dass man das tatsächlich in der Richtung interpretieren sollte, wie es dann stattgefunden hat, ja.
Ja, klar. Du, wenn Deichkind für dich in die Bresche springt, dann hast du alles richtig gemacht. Habt ihr denn, hast du mit Jörg Thaddäus hinterher nochmal irgendwie Kontakt gehabt? Habt ihr nochmal irgendwie darüber gesprochen? Weil ich hatte mal irgendwann dann auch einen Zeitungsartikel, ein Interview von ihm gelesen, wo er auch gesagt und zugegeben hat, er hat sich da komplett verrannt. Also auf gut Deutsch gesagt, er hat das Interview mit dir irgendwie total verkackt und wollte auch irgendwie gar nicht so in die Richtung. Habt ihr irgendwie euch nochmal ausgetauscht?
Also als die Kamera aus war, haben wir uns ausgetauscht. Da war es auch nicht mehr ganz ruhig.
Jetzt wird's spannend.
Nein, also da habe ich aber auch noch mal mehr, ich nenne es mal Argumente gehört, die mich wirklich verwirrt haben, um es auch neutral auszudrücken. Ganz zum Schluss haben mich dann noch zur S-Bahn mitgenommen, weil irgendwelche Züge wieder ausgefallen waren. Hat er schon an dem Abend auch gesagt, vielleicht machen wir das noch mal und machen es irgendwie anders. Und ich habe zu ihm gesagt, das stimmt auch. Also ich war den ganzen Nachmittag vor dem Gespräch in Calls, also Videoschalten in den globalen Süden, wo mir viele Menschen erzählt hatten aus meinen Netzwerken, wie schlimm da inzwischen die Veränderungen durch den Klimawandel etc. sind, wie die Armutsgefährdung steigt. Und ich habe gesagt, Herr Thaddeus, ich kann das einfach nicht. Also ich frage mich, was Ihre journalistische Verantwortung ist. Ich komme einfach durch meine internationalen Kontakte so direkt mit Menschenleben zusammen, die so direkt von unserer Untätigkeit beeinträchtigt sind. Ich krieg das nicht voneinander, wenn Sie mich dann als die maximale Spielverderberin hier hinstellen wollen, weil ich sage, Sie könnten vielleicht ein Smartphone weniger haben oder so. Also ich kriege das tatsächlich an einem Tag schwer zusammen. Und deshalb müssen wir uns wirklich überlegen, wie es ganz anders passieren könnte. Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn Sie Ihre journalistische Verantwortung vielleicht auch nochmal überdächten. Seitdem habe ich aber nichts mehr gehört.
Ich wollte gerade sagen, das spricht ja dann auch irgendwie ein Stück weit für sich. Naja, vielleicht hat er irgendwo anders ein bisschen Abbitte geleistet, man weiß es nicht. Aber wir wollen das Thema auch gar nicht so groß machen. Ich fand das nur so spannend, das zu sehen, weil das ja eben eins der Videos war, mit denen du, glaube ich, so mit am bekanntesten geworden bist. Wie gesagt, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber vor allem auch dann sehr viel mehr Menschen dann danach ein Begriff warst als vorher. Bevor wir mal in die ganzen anderen Themen einsteigen, über die wir so sprechen können, das frage ich eigentlich jeden Gast, jede Gästin hier so im Vorfeld. Ich liege ja jetzt hier nicht umsonst. Ich finde es toll, dass du die Idee so mitträgst. Hast du denn im Vorfeld irgendwie schon mal irgendwas mit ME/CFS zu tun gehabt? Hast du irgendwelche Berührungspunkte gehabt? Ist dir das irgendwo schon mal über den Weg gelaufen oder begegnet oder noch gar nicht?
Nur, dass Marina Weißband darüber gesprochen hat.
Ja.
Und das ja auch, finde ich, damit sehr in die Breite getragen hat. Und was ich eben so wahnsinnig wichtig finde, ist, dass wir das eben anerkennen, dass solche sehr großen Einschränkungen von dem, was wir alle gewohnt sind, an vor allem Energieleveln zu haben, auch sehr unvorhergesehen plötzlich in Frage gestellt werden. Und man sieht es ja den Personen gar nicht an, wenn es gerade nicht da ist. Und dann kommt aber ein, ich weiß nicht, ob man das Schub nennt, das kennst du alles viel besser, das irgendwie zu erklären.
Ja, in dem Fall sagt man dann Crash. Also Crash. Das ist so, ja. Wobei das umgangssprachlich der Crash, es gibt noch einen großen Fachbegriff PEM, Post-Exertional Malaise dafür. Also das Nervensystem reagiert auf jede Art von Überanstrengung, sowohl körperlich als auch emotional. Und die Leute liegen dann teilweise für Wochen wirklich komplett im Dunkeln.
Ja, und das, also erstmal natürlich sich zu überlegen, wie herausfordernd das ist, dann eben zu versuchen, sich so gut kennenzulernen, so stelle ich es mir vor, dass ich so ein bisschen immer weiß, was sind die Signale, wie weit kann ich gehen, wann brauchst du wieder eine Pause. Und damit für mich aber eben auch eigentlich wahnsinnig gut transportiert wird, was Lebendigkeit ausmacht und was lebendige Systeme ausmacht. Dass bei denen eben nicht immer nur Maximum, Maximum, Maximum die Frage ist, sondern was ist eine Balance, die funktioniert. Und dass die eben immer auch individuell unterschiedlich geprägt ist, aber in keinem einzigen lebendigen System ist immer mehr von allem überhaupt wirklich eine gute Formel. Und das in einer Gesellschaft, die trotzdem immer mehr von allem die ganze Zeit noch als Fortschrittsformel hat, stelle ich mir wahnsinnig herausfordernd vor. Und ich finde es total toll, das dann eben auch in der Öffentlichkeit zu beschreiben und zu zeigen. Auch, also einmal um Verständnis für Betroffene zu haben, aber auch als eine Einladung, mal drüber nachzudenken, was wir so normalisieren, ne? Und wie wir uns gar nicht gut mehr verstehen dürfen, weil wir dann nicht produktiv genug sind, weil wir dann nicht genug wachsen, weil die.
Exakt.
Ja.
Da kommt in mir ganz oft eben der Gedanke auf, das ist was, was du ja auch schon mal thematisiert hast, weil ja auch so viel wegbricht, ja, wenn man so eine Erkrankung hat. Also Identität, Arbeit, soziale Sicherheit, gesellschaftliche Teilhabe. Ob sowas wie Gesundheit nicht eigentlich ein viel ehrlicherer Maßstab für den Wohlstand einer Gesellschaft ist als zum Beispiel Ökonomie.
Ich glaube, dass das im Moment wirklich kommen könnte. Also wir haben ja einen Podcast, habe ich gerade gemacht, mit Claudia Reidel-Hoffmann, die eben auch an den globalen Veränderungen und was das mit menschlichen Systemen zu tun hat, also wie tatsächlich Allergien oder eben Hitzeübersteuerung auf unseren Organismus auch wirkt. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite diese Longevity-Forschung, also wo wirklich viel, viel Geld jetzt reingesteckt wird, dass die sich's leisten können, versuchen irgendwie die 100 zu knacken. Und das Interessante ist, dass von beiden Seiten sich diese Idee von wie funktionieren eigentlich Körper und was brauchen sie zum Regenerieren angenähert wird. Aber das eine ist natürlich, die es bezahlen können, machen die ganze Zeit Frenetik und poppen dann ganz viele Pillen, die ganz viel Geld kosten und zahlen sich dann eben irgendwelche großen Coaches, die an ihnen rumheilen oder eben diese 5 Tage Ayurveda mal eben nach Indien fliegen, um sich wieder herzustellen. anstatt, und das wäre eben eher ja das Petitum gewesen aus der Wissenschaft, zu sagen, wie können wir denn eigentlich innerhalb der Gesellschaft in den normalen Kontexten dieses Präventive und dieses Was hält uns gesund tatsächlich viel mehr in den Fokus nehmen. Bis hin zu, wie würden wir Arbeitsplätze gestalten, wie würden wir Raum, Luft, Fortbewegungsmittel und so weiter eben neu ausrichten. Und das spannendste Konzept, was mir da begegnet ist, das klingt so ein bisschen abstrakt, ist Salutogenese. Also Salut, nur die Gesundheit, und Genese zeigt dann eben, dass es dauerhaft immer wieder hergestellt wird. Hat also auch schon so da drin, dass es nicht an und aus ist, sondern dass es Prozesse sind, auf die wir ein Stück weit Einfluss nehmen können, aber eben nicht komplett steuern können, mit denen eben Gesundheit immer und wieder hergestellt wird. Und diese Prozesskompetenz, diese artgerechte Haltung, ich weiß nicht, wie man es nennen will, viel mehr.
Ja, passt aber gut.
Nehmen.
Ja. Ja, also hast du auch das Gefühl, dass wir deutlich mehr an Reparatur arbeiten als an Prävention eigentlich, an Vorsorge?
Ja, unbedingt. Und das ist ja das Verrückte. Also es ist ja bis hin zu diesem Klimadiskurs, ne, dann irgendwie nervt, weil er sagt, vielleicht fahren wir nicht ganz so große Autos. Das ist ja alles eigentlich eine Präventionsagenda, die sagt, hey, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann sind die Konsequenzen etwas, die wir individuell nicht wählen würden. Also das ist ja das Doofe, ne? Einzeln haben wir das Gefühl, ich mach doch gar nichts. Und die vielen kleinen, ich mach doch gar nicht wirklich was, werden in der Summe dann eben zum Problem. Und deshalb brauchen wir eben auch eine gemeinsame Bereitschaft, Dinge zu verändern. Weil sonst riskierst du etwas, fällst aus der Normalität raus und so weiter. Aber da eben zu überlegen, wie kann ich frühzeitig merken, wenn die Summe oder die Geschwindigkeit zu intensiv wird, um etwas anders zu machen, das wäre Prävention. Aber bei uns müssen wir erst mal dreimal beweisen, dass es wirklich kracht, knirscht und uns morgen auf den Kopf fällt oder ich nicht mehr aufstehen kann, bis ich überhaupt ernst genommen werde oder sichtbar werde.
Ja, aber das ist ja ein Problem, mit dem du ja auch sehr viel zu tun hast, gerade in einer Zeit, in der irgendwie jeder so seine Meinung zu jedem Thema auf der Welt mittlerweile irgendwie hat. Was machen wir denn mit den Menschen? Also ich meine, jetzt kommst du als Wissenschaftlerin und kannst dich hinstellen und kannst sagen, wir haben dies und jenes untersucht, wir haben die und die Zahlen, es gibt die und die Statistiken. Da gibt's ja nicht viel zu diskutieren, und trotzdem stellen sich dann Leute hin und sagen, nö, alles gelogen. 1 und 1 ist 3 und das ist meine Meinung. Punkt. So, was machen wir denn damit?
Hast du eine Antwort? Weil ich finde es auch schwierig gerade. Also weil meistens ist dann die Einladung, die funktioniert, eher Erfahrung. Also Erfahrungslernen ist dann etwas, was im Grunde genommen über dieses reine ich habe eine Meinung, du hast eine Meinung hinausführen kann. Und wenn man gemeinsam Erfahrungen teilt, dann kann auch Vertrauen wieder aufgebaut werden. Aber die Frage ist eben, wer kann mit wem Erfahrungen teilen, dass wir es möglichst schnell in der Summe wieder so ein bisschen auf die empirische Erfahrung zurückbringen können. Also ich habe das mal nach so einer großen Diskussionsrunde gehabt und das hat super funktioniert durch Zuhören und dranbleiben und lang. Aber dann habe ich auch gedacht, ich schaffe das ja gar nicht. Also auch Wissenschaftler mit Scientists for Future haben wir ja ganz viel diese Netzwerke, regionale Netzwerke, genau deshalb auch gegründet, um zu sagen, die Zivilgesellschaft oder die politischen Akteure in dieser Stadt, die wirklich wissen wollen, was sind wirkungsvolle Instrumente und Maßnahmen, mit denen arbeiten wir zusammen, weil dieses Zusammenlösungen suchen ist meistens eben auch eine Möglichkeit, wieder Vertrauen aufzubauen. Aber du hast natürlich von überall Torpedos. Und ich glaube, wenn wir diese Torpedos wieder runterdämmen könnten, dann wäre es auch viel einfacher, wieder miteinander in diese Resonanz zu finden. Aber das wollen die Torpedos nicht. Und die Torpedos haben richtig viel Geld.
Und wenn wir mal ehrlich sind, Menschen sind ja auch so ein bisschen kleine Lemminge. Ja, also da wird dann eher dann, also jetzt ohne das zu plakativ zu machen, aber oder zu pathetisch, aber es gibt ja nun mal auch genug Menschen, die sagen, nur wenn die das alle machen, dann wird das schon richtig sein, dann laufe ich da hinterher. Das ist ja auch so ein bisschen der Zeitgeist gerade und das, was wir ja auch auf verschiedenen politischen Ebenen erleben, ne?
Ja, also wir haben diese sozialen Kipppunkte auch in der Forschung, ne, wo bestimmte oder Trends werden gesetzt. Ne, das versucht natürlich das Marketing, oder InfluencerInnen sind natürlich dann besonders erfolgreich, wenn möglichst viele ihnen es dann nachmachen. Und wir haben auch online ja tatsächlich so eine Tendenz, dass ich nicht mehr unabhängigen Medien, Institutionen beispielsweise glaube, sondern der Person, also meiner Peer, meiner auserwählten Person, die für mich die Welt erklärt. Und das kann ein Potenzial sein, aber es kann natürlich auch, und das sehen wir ja auch in den USA deutlich, dazu führen, dass eben nicht so wahrheitsorientierte Meinungen eben sehr stark gemacht werden. Und deshalb ist diese Frage, woran orientiere ich mich und wo nehme ich die Informationen her, denen ich bereit bin, Vertrauen zu schenken oder die für mich auch manchmal einfach Komplexität reduzieren, das ist etwas, was ganz dringend viel mehr Aufmerksamkeit braucht, weil ich glaube schon aus dieser gefühlten Überforderung heraus ist die Suche danach, sag mir doch einfach, was richtig und falsch ist, jetzt auch kann man nicht einfach wegbürsten und sagen, das ist die starke Hand wollen, das darfst du nicht, sondern es ist auch logisch nachvollziehbar.
Wie schön war das, als wir nur 80 Millionen Bundestrainer hatten früher, jetzt ist irgendwie jeder bei jedem anderen Thema irgendwie Experte. Und es ist ja auch Fluch und Segen irgendwie zugleich. Ja? Du hast ja gerade schon gesagt, diese komplexen Dinge zu vereinfachen, ist wahrscheinlich genau der richtige Weg. Auf der anderen Seite ist ja auch das, was irgendwie, finde ich, bei ganz, ganz vielen Menschen dazu führt, dass sie eher einer Ideologie hinterherrennen als irgendwelchen Fakten oder Sachverhalten oder so. Und das ist ja das, wo ich das Gefühl habe, gerade von rechts sind die gerade ziemlich gut darin, genau das auszunutzen, indem sie diese komplexen Dinge aber so vereinfachen, dass es schon wieder zu einfach ist. Aber das ist für die Leute natürlich wahnsinnig attraktiv.
Na, sie bieten halt zwei Sachen an. Und das eine ist, sie erklären dir, dass dein ganzes Unwohlsein berechtigt ist und dass es dir auch richtig dreckig geht. Also wir müssen schon verstehen, dass die rechtspopulistische Seite und die autokratische Seite die ganze Zeit Weltuntergangsstimmung verbreitet, damit wir in einem Grundton von Ohnmacht und Angst und Sorge sind. Und als zweites erzählen sie dir dann, wer eigentlich schuld daran ist. Also ne, diese genau. Sündenböcke suchen. Und dann hast du die entweder eben in den Institutionen oder die Institutionen selbst gegen Wissenschaft, gegen Zivilgesellschaft, gegen Gerichte, gegen Medien oder die Altparteien. Und dann kannst du eben behaupten, wenn wir das übernehmen würden, dann wäre all das weg. Dann würdest du wieder gesehen werden, dann würden deine Ideen wieder umgesetzt und wir würden das hier für dich regeln. Das ist im Grunde genommen das Versprechen. Und wenn man sich aber anguckt, was für Lösungen vorgeschlagen werden, dann passen die halt 0,0 zu den Analysen von dem, was es bräuchte. Meistens sind es Lösungen, die die wenigen, die eh schon gut situiert sind, noch viel reicher machen.
Das ist das, was ich so unfassbar absurd finde. Einfach, ne? Also ich meine, dass das eigentlich so klar ist und dass wir wieder besseren Wissens uns gerade in diese Richtung bewegen. Ich meine, klar, so gesellschaftliche Bewegung, das kommt und geht. Auch das wird wieder irgendwann vorbeigehen. Aber ganz ehrlich, ich sehe dich schon irgendwie in 20, 25 Jahren in irgendeiner Sendung im Fernsehen sitzen, in so einem Geschichtsfilmchen oder so, wo du sagst, naja, wir haben es ja damals schon gesagt. Und da frage ich mich dann immer, muss das denn sein? Also müssen wir das alles irgendwie gefühlt nochmal durchleben?
Ehrlich gesagt ist das, was ich gerade am allerschlimmsten finde. Also wenn man sich anguckt, nie wieder ist jetzt. Und wir sehen die ganzen Muster vor 100 Jahren und wir sehen die Debatten und wir sehen die Bereitwilligkeit, diese Art und Weise zu sprechen, dieses zuzuspitzen, dieses Schuldige zu suchen, dieses die Sprache und den Tonfall hochpitchen, sich verbreiten, auch bei Parteien, die demokratisch sind. In allen Analysen steht, liebe konservative Partei, macht es nicht, weil du wirst damit das Original stärken, wenn du dich von ihnen treiben lässt, mit den Themen, mit der Art zu reden. Du wirst nicht die Menschen zu dir zurückgewinnen, sondern du wirst legitimieren, so zu agieren. Und damit das Fenster dessen, was wir in unserer Gesellschaft als demokratiefähig bezeichnen, immer weiter öffnen in eine Richtung, von der wir eigentlich sagen, wenn man dem Verfassungsschutz zuhört, dass das schon zu weit geht. Ne? Also Systemsprengerparteien nennt es dann über der Think Tank, also die Konrad-Adenauer-Stiftung von unserer CDU. Und das ist das, was ich mit großer Sorge betrachte und dann auch in der Wirtschaft, so wie es langsam so ein bisschen rumkippelt, ne? Zu sagen, na ja, also gut, wenn die vielleicht jetzt irgendwie an die Macht kommen, dann wollen wir sie jetzt auch nicht verärgern, so ein vorauseilendes Gehorsam. Und na ja, wenn die jetzt deregulieren, ist für uns alle wieder einfacher. Also denkt man auch nur noch an sich und die eigene Position und kauft sich dann Sachen ein und behauptet dann immer noch was von Entzaubern. Aber wenn man das Wahlprogramm jetzt von Sachsen-Anhalt gelesen hat, dann ist das nicht entzauberbar, sondern das ist wirklich richtig gruselig. Also vom persönlichen Denunzieren zum Instanzen bewusst kaputt machen, zu drangsalierend vorgehen gegen anders denkende Personen. Also da ist richtig viel Zeug drin. Wenn man das durchliest, wird einem Angst und Bange.
Ja, und das haben wir auch teilweise, haben wir das ja im Fernsehen mittlerweile auch immer wieder, dass sich bestimmte Menschen mittlerweile gar nicht mehr die Mühe machen, missverstanden zu werden oder so. Also man hatte das ja jetzt mal jahrzehntelang bei bestimmten Themen, dass dann irgendwelche Leute irgendwas Fragwürdiges von sich gegeben haben und dann zumindest mal jemand noch hingegangen ist und gesagt hat, nein, also so habe ich das ja gar nicht gemeint. Die Mühe machen sich ja manche Leute heutzutage schon gar nicht mehr. Deswegen finde ich das auch so krass auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite finde ich, macht es dann so viel Hoffnung, ohne jetzt überhaupt keinen Druck auf dich auszuüben, aber dass es Menschen wie dich gibt, ja, die dann einfach die Dinge von sich geben, die sie von sich geben und auch so viele Menschen mitnehmen. Also du bist schon irgendwie auch, ohne dich jetzt auf ein Podest zu stellen, aber auch eine Hoffnungsträgerin. Und egal unter welchem YouTube-Video man guckt oder egal mit wem man sich unterhält, die Menschen, die dich kennen, die schwärmen von dir. In den Kommentarspalten der Nation wirst du ja schon als Bundeskanzlerin gefordert. Und es gibt da so Kommentare auch von Menschen, die dann sagen, wenn es mir schlecht geht, dann gucke ich mir ein Video von Maya Göpel an. Die hat immer eine Lösung, so nach dem Motto irgendwie. Und da denke ich so, auf der einen Seite fühlt sich das bestimmt doch für dich total schön an. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, auch Druck. Wie empfindest du das?
Also es hat die beiden Punkte und noch einen dritten. Mhm. Das eine ist, dass es mir selber ja wieder total Mut macht, weil ich mich wirklich bemühe und auch gerne inhaltlich korrigiert werde, zu sagen, wenn wir ehrlich hingucken und alle so eine gewisse Veränderungsbereitschaft mitbringen und den anderen zutrauen, dass sie eigentlich auch Teil der Teamlösung sein wollen, dann können wir echt ganz viel bewirken. Und es ist psychologisch sogar auch für dich selber besser, selbst wenn du vorher einmal richtig analysierst, dann wieder zu suchen, aha, wo ist der nächstmögliche Schritt? Oder wo gibt es Leute, die daraus was Konstruktives gemacht haben? Und dass das bei vielen verfängt, ist für mich natürlich wahnsinnig erleichternd, weil ich genau weiß, wir schaffen das nur, wenn wir zusammenarbeiten. So. Und dann gibt es natürlich den Teil mit dem Druck, also mit den politischen Ämtern und so weiter. Und ich wirklich das Gefühl habe, wenn es etwas gibt, was gerade da alles aus Menschen raus verlangt, dann ist es in unserer Republik oder in vielen anderen Nationen momentan noch ein politisches Amt bekleiden zu wollen und es gemeinwohlorientiert ausleben zu wollen. Was du da abkriegst, das ist so schlimm und das ist wirklich 24/7. Und ich ziehe den Hut wirklich von all denjenigen, vor allem, die das eben nicht für ihre eigene Karriere oder für dies, sondern die wirklich ernsthaft dafür antreten, die Bude zusammenzuhalten. Und ich habe da für mich gemerkt, dass ich die beiden Rollen Mutter und diesen Job übernehmen momentan nicht zusammenbringen kann. Weil meine Kinder bedroht sehen, verfolgt sehen in der Stadt, beschimpft werden oder so, das ist und das passiert. Wahnsinn. Ich kenne niemanden in der Grünen Partei beispielsweise, bei denen das nicht ist. Ich kenne auch viele andere, die als öffentliche Figuren unterwegs sind, die das haben. Ich glaube, selbst diese Todesdrohung oder sowas ist schon schlimm, aber wenn es dann bis in die Familie geht, dass das nicht mehr Thema ist, macht mich kirre.
Ja, das ist, also jeder und jede, die sich da engagieren, du jetzt inklusive, ich finde das wahnsinnig mutig und stark. Ich hatte im letzten Jahr, hatte ich hier Sebastian 23 im Bett liegen. Ich habe mich mit Markant unterhalten, auch Leute, die ohne Ende Morddrohungen erhalten, auch gegen die eigene Familie, gegen die Kinder. Das ist absoluter Wahnsinn. Und auf der anderen Seite, woher nimmst du diese Resilienz?
Ich hatte Leib und Leben noch nicht. Also ich bin da bisher glücklich durchgekommen. Ungleich vieler Frauen, die ich kenne, die ich wahnsinnig bewundere, die dann, und das weiß ich eben als Strategie, und das kenne ich von mir auch von den Momenten, wo es doll wurde, du brauchst ein A-Team. Also du brauchst das Gefühl, dass Menschen bereit sind, für dich das zu lesen, für dich eine erste Idee zu entwickeln, wie könnte man reagieren. Für dich eben, ne, das war so ein bisschen das, was wir vorhin bei dem Interview hatten, am nächsten Tag, wenn es darum geht, auszuwerten, wie ist das zu interpretieren, in die Bresche zu gehen. Das war auch, als diese große diffamierende Artikel erschienen ist, da ist jemand, in dem Fall Wolf Lotter, sofort reingegangen und hat gesagt, ich ziehe den Diskurs mal anders. Also ich versuche mal, einen Artikel zu schreiben, um den Leuten klarzumachen, worum es da gerade eigentlich geht. Dass da eine riesen Story gebaut wird, darüber, dass eine Frau sehr erfolgreich gewesen ist und wie viel Missgunst und Neid da eigentlich durchschwingt. Mhm. Und dann schaffst du es, einen Diskursraum wieder in eine andere Richtung zu bringen. Oder eben stumpf zu sagen, ich bin da. Na, das hatte ich auch. Und das müssen Kompetenzen sein bis zum Juristischen. Oder dass jemand sagt, ich gebe dir jetzt finanziell Rückendeckung. Oder eben Organisationen wie Hate Aid. Oder es gibt ja auch Juristinnen und Juristen, die sich zusammentun, die finanziert werden, die dann genau den Menschen in dem Moment zur Seite stehen, weil wir halt keine großen Institutionen um uns herum haben, die eine Legal-Abteilung haben oder im Zweifel eben ein bisschen tiefere Taschen, um dagegen zu halten. Das ist ja bei Medienhäusern zum Glück der Fall. zumindest zum Glück, wenn sie sich an ihre Standards halten. Und das ist eine harte Erfahrung, wenn du merkst,
ja, ist so.
Die Standards werden nicht immer eingehalten und sie haben überhaupt kein Thema damit, diese tiefen Taschen und weiten Netzwerke auch gegen dich zu verwenden. Also Macht ist schon verrückt und wir müssen uns klar machen, ja, dass eine Idee davon, wie kann ich Gegenmacht aufbauen und auch Selbsterhaltung durch mir helfen lassen, ist total relevant.
Ja, schön zu hören und für dich natürlich zu spüren und zu merken, dass du da, du hast es so schön gesagt gerade, dass du da so ein A-Team hast, also wirklich Menschen um dich rum, die dich da entsprechend unterstützen. Mir fällt dazu ein Zitat von dir ein, da bist du mal interviewt worden, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber das ist einer meiner Lieblingssätze von dir, da hast du gesagt, irgendwann kommt der Optimismus des Willens, nachdem der Pessimismus des Intellekts dich durchfahren hat. Und das fand ich so grandios. Also im Sinne von, klar, es passieren schlimme Dinge und dann habe ich einen Befund, dann kann ich mir überlegen, was mache ich damit und kann sagen, okay, ich gehe jetzt in die Opferrolle und verharre da und mecker und motze und jammer nur rum sozusagen. Oder aber ich stelle mich hin und sage, okay, was mache ich denn jetzt damit? Ich glaube, das geht so in die Richtung, ne?
Ja, total. Und wer das Zitat als erstes geprägt hat, ist Antonio Gramsci. Das war so mein großer Vordenker,
ja,
genau, in meiner Doktorarbeit. Und der hat das gesagt, also es ist der Pessimismus des Intellekts und der Optimismus des Willens, der uns eben antreibt. Und wenn man sich das überlegt, wann sind große Veränderungen in Gesellschaften möglich geworden, dann hatte das nichts damit zu tun, dass jemand gewartet hat, bis das bankable wird, ne? Also bis es sich irgendwie finanziell rentiert oder irgendwas anderes, sondern es waren Menschen, die gesagt haben, das muss aufhören oder das muss doch möglich sein. Und die Kraft, die da gewirkt hat, das war nicht reine Geldanreize. Also im Moment sehen wir, wie reine Geldanreize uns nicht unbedingt den altruistischen Teil am meisten ausleben lassen, sondern alle versuchen,
ja,
irgendwie aus der Spekulation.
Das hast du diplomatisch gesagt, ja.
Ja, genau. Aber es kann eben auch genau in die andere Richtung wirken. Und diese Superpower, dieses wir wachsen über uns hinaus. Also ich bin mutig und wir wachsen über uns hinaus. Es braucht dann immer mehr, also dieses Bereitsein mitzumachen. Das ist doch eigentlich das, wo Menschheit beeindruckt hat.
Weil es auch so verrückt ist, finde ich immer wieder, wie viel Angst Menschen offensichtlich vor Veränderungen haben. Ja, also ich meine, man kann ja mal so ganz berühmte Beispiele nehmen oder ich erinnere mich dran, wenn wir, keine Ahnung, es ging mal wieder darum, Tempolimit auf der Autobahn, ja, nein. Und wir haben in unseren Radiosendungen beim NDR, haben wir Umfragen dazu gemacht oder so. Und du konntest die Uhr danach stellen, konntest von 10 auf 0 runterzählen und wusstest, hier klatschen gleich die ersten Mails auf von Leuten, die sich beschweren und sagen, was will man uns denn noch alles wegnehmen? Wo man einfach so denkt, was will man euch denn wegnehmen? So, geht's dir denn so schlecht? Also Menschen haben offensichtlich immer große Probleme irgendwie mit Veränderung, finde ich. Und dabei, vielleicht können wir darüber mal sprechen, weil du das auch immer so schön formulierst oder auch schon häufiger so gemacht hast, dass Verzicht, in Anführungsstrichen Verzicht oder von etwas weniger zu haben, ja gar nicht immer bedeutet, dass etwas unbedingt schlechter sein muss.
Ja, das ist total interessant. Ich glaube, aus zwei, drei Perspektiven eigentlich. Also wir sind verlustavers. Ne? So dieses, wenn wir uns vor allem auch an etwas gewöhnt haben, das ist das eine, das ist wichtig, dass wir uns an Dinge gewöhnen. Das heißt, für einen Moment ist das total spannend und wahnsinnig aufregend, dass wir mehr haben, neu haben, etwas entdecken. Und dann, wenn wir es kennengelernt haben, verliert es auch seinen Effekt auf uns irgendwann relativ schnell. Umgekehrt ist aber, was wir da hergeben, stärker besetzt. Also wir haben das bis hin zu ja auch positiven und negativen Erlebnissen. Irgend so ein Paartherapeut hat mal gesagt, du brauchst bis zu 7 positive Erlebnisse, bis du ein negatives wieder quasi ausbalanciert.
Das habe ich auch schon mal gehört, aber das wird jetzt zu weit führen.
Ich weiß nicht, ob 7 oder 3, also irgendwie so. Aber auf jeden
Fall. Doch, 7 waren es. 7 passt, ja. Ja.
Und also es hat wahrscheinlich was mit dem Überlebensmodus zu tun. Aber jetzt sind wir ja in Gesellschaften, wo der reine Überlebensmodus eigentlich, Maren Urner nennt das immer so super, das Steinzeithirn, mal so ein bisschen beruhigt werden dürfte. Und wir sagen, pass mal auf, Leute, also die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt gleich auf Null rattert, ist relativ gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dir vorher niemand Bescheid sagt oder sich um dich kümmern versucht, ist auch ziemlich gering. So, da ist ja auch diese Idee, jemand will dir was antun oder wegnehmen. Und das ist so ein Stück weit, wo ich das Gefühl habe, und ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch wirklich extrem ist, aber ich merke das gerade als einen großen Unterschied zu den nordischen Ländern. Also wenn ich in Skandinavien oder so unterwegs bin, da ist es viel logischer, dass man Veränderung als notwendig, als Antwort suchen auf eine veränderte Welt und so weiter eben normalisiert. So, und dass man auch gar nicht den Gedanken hat, man hätte einen Anspruch, dass es immer so bliebe wie heute. Und dieses ein Anspruch drauf ist natürlich total verrückt. Und wenn wir sagen, ich habe es irgendwann mal zusammengefasst gelesen, der Job der Politik ist, dass immer mehr Geld im Portemonnaie ankommt und dann haben sie ihren Job gut gemacht. Da habe ich gedacht so, wow, Leute, also das ist natürlich eine interessante Perspektive auf den Job.
Ja, allerdings.
Weil die ganze Welt sich umdreht, zu sagen, dein Job ist trotzdem, ist mir egal, ob die USA und China und Naturkatastrophen und so, dein Job ist, dass mein Rubel rollt. Also wird ja ein bisschen schwierig, ne? Also da ein kleines bisschen zu gucken, wie hat sich denn eigentlich der Kontext verändert und wo kann Anspruch auch wirklich bräsig werden? Ich glaube, das ist immer wieder wichtig, ja.
Aber wäre zum Beispiel, was wäre denn ein Hebel? Neben der Tatsache, dass wir jetzt darüber sprechen, dass wir irgendwie mehr Menschen mitnehmen wollen, dass wir diese Dinge nur zusammenschaffen, wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft gucken und du bist Mutter, ich bin Vater einer dreijährigen Tochter. Was ist das für eine Welt, die da in Zukunft auf unsere Kinder wartet? Wären dann unsere Kinder, der Nachwuchs, nicht eigentlich der noch viel größere Hebel?
Also meine Tochter mit 3, das Delfinbaby darf doch nicht an einer Plastikflasche im Magen sterben. Das ist alles falsch dran. So. Mhm. Und dann heißt es, das muss aufhören. Und dann, und so ähnlich zieht sich das durch, dass du ja in diesen Panels erstmal sitzt. Sag mal, Leute, es ist völlig logisch. Wir sehen, dass die Konsequenzen so sind. Wir sehen, dass es technologisch und ökonomisch überhaupt gar keine Begründung gibt, es nicht anders zu machen. Let's go. Und was erzählt ihr die ganze Zeit, warum es nicht geht? Ich möchte, dass ihr mir sagt, was der nächste Schritt ist. Und ich finde diese Energie total wichtig und richtig. Und die Legitimität, die kam, ist natürlich, dass das Menschen sind, die von den Entscheidungen heute wahnsinnig betroffen sein werden, noch 50 plus Jahre, aber eben nicht in den entscheidenden Positionen aktuell sitzen. Und dann im Zweifel, wenn sie noch nicht mal wahlberechtigt sind, überhaupt gar keine Möglichkeit haben, diese Perspektive stark zu machen. Und wenn wir uns dann die demografische Verteilung angucken, im Verhältnis natürlich auch noch viel weniger Stimmen haben als diejenigen, die 65 plus schon alt sind und nicht mehr 50 Jahre vor sich haben. Und deswegen ist es so wichtig, eben zu überlegen, wie schaffen wir denn Zukunft als den Ort zu verhandeln, wo diejenigen, die viel Zeit in ihr verbringen werden, vielleicht aufgewertet werden. Ne? Und da finde ich aber zum Teil, wir haben ja auch mit den Omas for Future dann gearbeitet, auch das so wichtig zu zeigen, dass es das durchaus gibt. Wir reden ja gerne über die Alten, die nicht mehr veränderungsbereit sind. Das stimmt ja so querschnittmäßig auch gar nicht. Nee. Sondern wir haben tatsächlich innerhalb von Generationen welche, die mehr veränderungsorientiert sind und die auch, denen es leichter fällt, Thema Verlustaversion, die sagen, ich kann abgeben. Ne? Das ist ja auch noch was anderes als Verlust zu denken. Das hat viel damit zu tun, ich will das nicht. Aber die sagen, ich habe doch genug gehabt. Und ich kann jetzt auch was an die Nächsten weitergeben. Oder eben tatsächlich, wo Angst mehr der Treiber ist oder, ich weiß nicht, Großzügigkeit nicht so leicht fällt. Da wird dann natürlich eher gesagt, nee, warum soll ich? Ich habe in meinem Leben auch nicht. Wir sehen das ja bis zum Job. Ich als in meinem Alter, als ich an deiner Stelle war, musste auch als Mutter so und so, damit ich überall. Da habe ich gesagt, das stimmt. Und ging es dir gut damit? Also warum müssen sich Frauen, die heute hoch wollen in der Karriereleiter, genauso abrackern wie du damals?
Ja, das ist, wobei, ich meine, ich habe gerade auch schon gedacht, ich meine, selbst wir arbeiten ja jetzt schon viel zu wenig und sind faul. Wie soll das erst mit den nachfolgenden Generationen werden, Maja?
Naja, also wir sehen ja gerade schon, dass bestimmte Trends total eskalieren und auch einfach nicht weiter tragen werden. Also die Beschleunigung im Arbeitsprozess durch KI. Das totale Ersetzen von Menschen durch KI. Und das, ich finde das interessant und wichtig auch zu momentan zu beobachten, wie der Backlash in den USA sich an den Rechenzentren entzündet. Mhm. Und auch tatsächlich an einer absoluten Ablehnung der Tech-Bros. Also Tech-Oligarchen, ne, die Großen, die wirklich den Tech-Konzernen vorstehen und die ja auch nicht nur ziemlich crazy Weltanschauungen mit sich rumtragen und ziemlich normal finden, rassistisch zu sprechen, sondern die mit ihrer technologischen Entwicklung auch überhaupt gar keine Lust haben, auf irgendwen Rücksicht zu nehmen, außer aus ihrem Geldbeutel und ihren Größenwahn. Und das ist natürlich etwas, was sich momentan in einer kleptokratischen Struktur mit Donald Trump und seiner Familie gegenseitig bestärkt. Also er nimmt die ganzen Regeln für die KI-Entwicklung weg, dafür bezahlen sie ihm seinen Bunker und wie es nicht immer so hin und her geht. Und gemeinsam schaffen sie dann tatsächlich die Regeln ab, die das Private kontrollieren, von dem, wer zu welchen Bedingungen Zugang zu Versorgungsgütern etc. bekommt. Das ist ja gerade ihr Projekt. Ne? Wird ja auch im Project 2025 so beschrieben. Das sind die Träume einer tech-feudalen Kontrolle durch die vermeintlich ja Übermenschen. Also sie finden sich selber ja so viel genialer als uns mittelmäßigen Rest, dass sie da auch irgendwie ein Recht zu haben. Ne? Schließlich sind sie dran, die
nächste
Stufe der Menschheit zu erklimmen. Ob wir da Bock drauf haben oder nicht, ist scheißegal. Das machen die mit ihren 6, 7 Peoplen aus. Und das ist dann die Menschheit, die diese evolutionäre Stufe erklimmen soll. Das geht nicht mehr lange gut. Inklusive, und das finde ich total wichtig, sie haben ja versucht, die Daten kaputt zu machen, ne? Also die Umweltdaten wegzunehmen, sei es Wasser, Biodiversität, Klima, Ozeanforschung und so weiter, weil die natürlich häufig auch Grundlage waren, um Rechtsprechung gegen diese Praktiken tatsächlich auch voranbringen zu können. Und jetzt ist es aber so, dass es nicht mehr Daten braucht, sondern es sind reale weltliche Erfahrungen. Also das Wasser aus dem Hahn ist braun oder kommt nicht mehr raus. Die Luft ist voller Abgase, weil Elon Musk keine Lust hatte, irgendwelche Genehmigungsprozesse abzuwarten und einfach mal seine Methangeneratoren dahin ballert. Also das ist ja einfach, und das ist natürlich gerne dann in den Teilen der Republik bzw. der Bundesstaaten, wo nicht privilegierte Menschen leben. Also es ist auf jeder Ebene sozial und ökologisch eine blanke Katastrophe und ist das einzige Thema, wo wirklich republikanische und demokratische Anhänger und Anhängerinnen zusammenkommen. Also es ist das erste Thema, wo diese Spaltung in die beiden Richtungen tatsächlich komplett aufgehoben ist. Und das finde ich interessant. Und ich meine, es ist ja auch ein Stück weit beruhigend. Also wenn so offensiv eine Autokratie und Kleptokratie vorangetrieben wird, dass da neben dem, was Gerichte probieren, auch tatsächlich die Bevölkerung jetzt eine Gemeinsamkeit findet, wo sie sagt, nee, hier ist Schluss. Das beruhigt mich gerade sehr.
Kann man nur hoffen. Also weil man steht ja jetzt schon seit vielen Jahren irgendwie fassungslos daneben und hat einfach das Gefühl, irgendwie im falschen Film zu sein. Und dann kann man nur hoffen, dass diese Bubble dann irgendwann mal instabil wird. Aber du hast es ja gerade gesagt, das sieht zumindest so aus. Also sowohl auf Bevölkerungsebene, ich meine Zustimmungswerte sind das eine, aber auch politisch auf der anderen Ebene, dass es einfach immer mehr auch RepublikanerInnen gibt, die Trump irgendwie quasi die Gefolgschaft verweigern sozusagen, indem sie bei irgendwelchen Wahlen und bei irgendwelchen politischen Entscheidungen ihre Entscheidungen mit den Demokraten zusammentreffen, wenn es zum Beispiel irgendwie darum ging, jetzt irgendwelche Wahlbezirke umzustrukturieren oder sowas, dann einfach zu sagen, nee, also das machen wir nicht mit. Deswegen hoffe ich auch, und das ist einfach schön zu hören, dass auch du, die sich in diesem Bereich noch viel besser auskennt, da einfach, dass da so viel Hoffnung ist, zu sagen, so, also irgendwann ist hier mal Schicht im Schacht, das geht nicht mehr lange gut. Jetzt hast du gerade Elon Musk erwähnt, der trotzdem mit SpaceX jetzt an die Börse geht und neben der Tatsache, dass er der reichste Mann der Welt ist und glaube ich dann jetzt irgendwie der erste Billionär der Welt werden wird oder so, komme ich trotzdem auf ein Thema, was mir privat sehr wichtig ist und was viele Menschen auch kennen von mir, die den Podcast regelmäßig hören und sehen. Das ist halt einfach das Universum. Ich bin wahnsinnig begeisterter Astrophysiker und auch Hobbyastronom. Und ich weiß, du hast irgendwo mal erzählt, dass du als Kind mal durch ein Teleskop, ich glaube in der Schule war es, den Mond fotografiert hast. Und da habe ich gedacht, aha, Frau Göpel, it's a match mit uns beiden. Und deswegen auch einfach mal die Frage an dich, wenn du, ich weiß ja nicht, ob das jetzt immer noch so bei dir ist, aber wenn du in den Sternenhimmel guckst oder ins All rausguckst, was macht das wiederum mit deinem Blick auf unseren tollen Planeten?
Ja, das war tatsächlich einer unserer Mitbewohner. Ich bin mit 3 Familien groß geworden. Der hatte so ein großes Teleskop im Garten. Und wir waren in dieser Reformschule sehr projektorientiert und durften eben einfach Themen, die uns interessieren, in einer Art und Weise bearbeiten, die uns interessiert. Und das war dann eben, dass ich durch dieses Fernrohr Fotos gemacht habe, die auch noch selber entwickelt habe, um dann eben darüber zu erzählen. Und ich halte diese Form von Freiheit, von Aneignung von Inhalten und ihre Aufbereitung nach wie vor für so wichtig für unser Bildungssystem. Und ich finde, es bringt eben diese Momente von Demut wieder. Ich habe das aber auch, wenn ich am Wasser bin und so Ozeane oder eben auf hohen Bergen. Also ich finde es immer wieder gut, zwischendurch zu bemerken, dass wir eben ziemlich klein sind und trotzdem in so etwas Wunderschönes eingebettet und gerade eben aus dem All, den Blick auf die Erde, dieses Raumschiff Erde, natürlich auch nochmal anders zeigt. Also du siehst, da oben waren vielleicht mal Meere. Ne? Das ist ja mit den Kratern und der Färbung und sowas eben dort auch angelegt. Aber momentan sind sie da nicht mehr. Und dafür gibt es einen Grund. Es gibt da keine Atmosphäre. Und deshalb eben dieses Zusammenspiel von uns als klein sehen, aber gleichzeitig sehen, wie groß dieser Schatz ist, den wir da geerbt haben sozusagen. Das ist für mich immer wieder eine Möglichkeit, über das Große und Ganze ins Gespräch zu kommen. Und auf der anderen Seite auch mal dieses fühl dich nicht für alles verantwortlich auch wieder an mich ran.
Ja.
Also es ist eine interessante, zweiseitig schillernde Botschaft, die da irgendwie mitkommt.
Ja. Ja, das hast du aber schön gesagt. Also einmal von oben drauf zu gucken und einfach zu wissen, dass jeder Mensch, der jemals gelebt hat, überhaupt auf diesem Planeten, egal mit welchem Thema, auf dieser blauen Kugel halt gelebt hat. Es gibt nichts anderes für uns als diesen einen Planeten, dieses Raumschiff Erde, wie du so schön gesagt hast. Und dann einfach auch zu sagen, wenn man von oben drauf guckt, und das wird dem einen oder der anderen vielleicht auch mal zwischendurch gut tun, einfach festzustellen, so von oben, Alexander Gerst hat das zum Beispiel nach seinen Besuchen auf der ISS ja auch ganz oft gesagt, von da oben siehst du zum Beispiel auch keine Grenzen. Ja, also wir sind halt einfach, die Spezies ist der Mensch, so, und danach kommt eigentlich nichts mehr. Und diese Perspektive, dieses Teil von etwas zu sein, von etwas Großem, finde ich, ist, glaube ich, sehr hilfreich, auch wenn man sich jetzt mit den Themen beschäftigt, mit denen wir uns gerade so beschäftigen. Ne?
Ja, und klar, man kann, also das Buddhistische ist für mich auch so eine Ethik. Ich liebe das ja bei den Religionen, die Ethik jeweils rauszukitzeln. Da sind die sich nämlich ziemlich ähnlich. Da durfte ich mal mit Vera Manchi, so einem ganz tollen Richter des Internationalen, der war sogar stellvertretender Vorsitzender des Internationalen Gerichtshofs, zusammenarbeiten, der aus Sri Lanka kam und eben versucht hat zu zeigen, was sind eigentlich die Gemeinsamkeiten, wo du gerade sagst, Grenzen, ne? Wie künstlich die auch oft gezogen werden. Und das Ausgrenzen und damit eben auch Inside und Outside der im Zweifel definieren, natürlich etwas Geschichtliches ist, was wir immer gemacht haben. Aber es kommt darauf an, wie wir es tun. Also wenn es darum geht, auszuschließen und abzugrenzen und abzutrennen, hat es meistens negative Konsequenzen. Wenn es darum geht, zu erhalten, ne, also wie kann ich ökologische Systeme erhalten, wie kann ich Balance erhalten, dann ist Grenzziehung etwas total Gesundes. Und deshalb in unserer Gesellschaft nehmen wir einige Grenzen als selbstverständlich und die müssen bleiben. Und andere Grenzen, auf keinen Fall dürfen wir jemals darüber reden. Und deshalb finde ich ne gesundes super Nachdenken, was sind stabilisierende, gesundheitserhaltende Grenzen. Da sind wir so ein bisschen wieder am Anfang von unserem Gespräch auch. Was sind aber eigentlich Grenzziehungen, die ungesunde Ergebnisse erst möglich machen, weil sie künstlich aufrechterhalten werden und meistens mit relativ viel Unterdrückung, Kraft, Gewalt in einigen Bereichen.
Ja, vor allem, weil sie oft nur dem Interesse weniger dienen, ne?
Ja.
Ich finde auch den Vergleich mit den Religionen sehr schön. Ich habe gerade so gedacht, also das Einzige, was mich mit Buddha verbindet, ist die Figur an manchen Tagen. Aber ich kann mich sehr identifizieren mit dem Gedanken, mit dem Idealismus, der dahinter steckt. Deswegen ein schöner Vergleich.
Also es gab wirklich ein Buch, das ist leider, haben wir das nur im World Food Talk und sowas gegeben. Das heißt Tread Lightly on Our Earth. Ich weiß gar nicht, ob es das als PDF irgendwo gibt. Und da hat eben besagter Judge Vera Manchi mal die Parallelen aus den fünf Weltreligion inklusive dann indigenen Weltanschauungen rausgearbeitet in Bezug auf zukünftige Generationen und das Mensch-Umwelt-Verhältnis oder Mensch-Natur-Verhältnis. Das ist so ähnlich. Und das war aber bis zurück zu den Mystikern, ne, also wo wir wirklich so an die grundlegende Ethik kommen. Und dazu zeigen, dass diejenigen, die in egal welchem Kulturkreis drüber nachgedacht haben, was so die Essenz unserer unseres Aufenthalts hier ist, ne? Eigentlich zu ziemlich ähnlichen Interpretationen gefunden haben.
Ja, ja. Auch dazu könnten wir eine ganz eigene Folge aufzeichnen oder vielleicht sogar zwei ganze Folgen aufzeichnen. Aber man merkt das so ein bisschen und ich glaube auch, das ist was du viel auch von zu Hause aus mitbekommen hast, ne, von deinen Eltern.
Dieses, worum geht's eigentlich zu fragen? Oder?
Ja, genau. Also überhaupt auch diese Weltanschauung, die Sicht auf die Dinge, auf die Natur, auf das Leben, auch auf Gesundheit zum Beispiel.
Ja, das auf jeden Fall. Also mein Vater hat das ganze Leben an Prävention gearbeitet und hat seine Doktorarbeit schon zum Thema, wir haben kein Gesundheitssystem, sondern ein Krankheitssystem geschrieben. Also du findest ja erst statt, wenn du krank bist und dann sollst du gefixt werden, dann möglichst leise wieder weg sein. Statt zu überlegen, unter welchen Bedingungen, ne? Thema Salutogenese, den Begriff habe ich von ihm auch gelernt. Und meine Mutter war Psychosomatikerin und Psychotherapeutin. Das heißt, die hat eben auf die ganzen Geschichten, die wir uns erzählen. Also wir haben ja nicht nur gesellschaftliche Geschichtserzählung, die auch sehr hart sein kann, eben für Menschen und ihren Selbstwert. Aber wir haben ja noch abgefahrenere Geschichten in uns selbst.
So die, ja, ja, die eigenen Geschichten, Mund-Ohr-Verbindung. Mhm.
Und auch da eben zu sagen, was für eine Superpower das ist, im Grunde genommen zu gucken, welche Grundannahmen wir eigentlich haben oder Glaubenssätze wir eigentlich haben und was die öffnen oder was die schließen. Und deshalb war das ja im Elternhaus angelegt, aber natürlich auch Teil dieser Schule. Also die Reformschule, auf der ich war, da ging es ganz viel darum. Es war Rousseau inspiriert und der hat eben in seiner Philosophie auch gesagt, wir haben, das ist ähnlich wie Buddha übrigens, das ist ein sehr großer Unterschied zu der christlichen Perspektive auf die Welt. Erstmal sind wir gut. Also die Buddha-Natur sagt, wir sind in uns golden so. Und dann gibt es eben durch Gesellschaften, durch Erfahrungen oder so, gibt es so Schichten, die dann eventuell draußen rumkommen, die es uns nicht so leicht macht, dieses Gute in die Welt zu tragen. Und dann kann man an den Schichten arbeiten, aber du bist okay.
Ich finde das super spannend, auch weil irgendwo für mich jetzt wird die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen, weil ich das schon auch, glaube ich, so sehen würde und sagen würde, erstmal sind wir im Kern alle gut. Und auf der anderen Seite gibt es ja dann Gründe dafür, vielleicht Mängel sozusagen bei Menschen, die halt so erfüllt sind von Hass, von Wut und Hetzen und so weiter und so fort. Weil da habe ich zum Beispiel oft den Impuls, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, was fehlt dir denn eigentlich, dass du so wütend bist? Also ich habe dann oft den Impuls, die Menschen einfach nur in den Arm nehmen zu wollen eigentlich. Das ist natürlich irgendwie eher übergriffig, aber vom Prinzip her, weißt du, und das ist ja dann irgendwo das in der Mitte zu sagen, irgendwo ist da ja dieser Kern, aber irgendwas hat dann dazu geführt, vielleicht eben ein Mangel an etwas, dass jemand dann so geworden ist, wie er jetzt halt ist.
Ja, und ich meine, manchmal Wut auszuleben oder so, das merken wir auch bei Kindern, wenn dich eine Situation überfordert oder irgendwas, ist auch in Ordnung. Wenn es ein kontinuierliches Verhaltensrepertoire wird und normalisiert wird, dann kippt es.
Exakt, ja, ja.
Und deshalb ist es ja auch wichtig zu überlegen, bei einigen Menschen ist es ja auch wahrscheinlicher als bei anderen. Da sind wir, ich glaube, immer so 30-30-30, ein bisschen genetisch, ein bisschen sozialisiert, ein bisschen wie einfach, also im Elternhaus, ein bisschen in der Gesellschaft. Also auch da gibt es ja nicht schwarz-weiß, sondern es ist so ein, im Buddhismus heißt es dann immer conditioned arising, also multiple beeinflusstes Entstehen.
Ja, okay.
Und das nimmt dir, also nimmt auch so ein bisschen die Schuld vom Individuum, wieso bist du so, sondern was hat dazu beigetragen, wie du es eben formuliert hast, dass dieses Verhalten in dir entstanden ist. Aber das ist auch eine interessante und wichtige Unterscheidung. Ne? Nicht du bist so, sondern jetzt gerade ist dieses Verhalten in dir entstanden. Das weiß ich noch, mein erster Meditationslehrer hat genau das gesagt. Und wenn ihr total genervt seid, dass ihr den ganzen Tag die Klappe halten solltet und eure ganzen Knie wehtun, weil ihr nur stundenlang hier rumsitzt und der Ärger kommt, dann sagt nicht, ich bin ärgerlich, sondern, oh, anger has arisen. Ne? Es ist Ärger entstanden. Ja. Ich dachte, okay. Und trotzdem habe ich natürlich 2-3 Mal ein bisschen fratzig ihm gegenüber gedacht, toll, wie soll das denn gehen?
Aber ich wollte gerade sagen, das ist aber ein Prozess, ne? Also ich meine, er stellt sich zur Verfügung als lebender Sandsack sozusagen für deine Emotionen, bis du das dann irgendwann verinnerlicht hast.
Ach, es bleibt immer ein Spektrum. Aber das ist ja auch das Wichtige, dass wir auch bei der Glücksforschung sagen, wir machen nicht ein Maximum, sondern es gibt so 0 bis 10. Und alleine die Erwartung mitzunehmen, es wird fluktuieren, es wird nicht immer supi sein und es ist auch in Ordnung, wenn es mal nicht so gut ist, beziehungsweise wenn es richtig ungut wird, macht es Sinn zu gucken, warum das so ist. Also wenn sich die Häufigkeit steigert und so weiter. Ne? Da sind wir bei den Bedingungen, die eine bestimmte Sache mit sich gebracht haben. Aber das ist tatsächlich, wie der Buddhismus auch immer falsch kodiert wird, dieses, das Leben ist Leiden, so, nee. Es sagt einfach nur, geh davon aus, dass es das für dich parat haben wird. Und deshalb ist das Idee oder die Idee von Glück im Buddhistischen eben auch nicht das Betongrinsen, was die Amis immer machen, so. Alles super, kein Problem. Ja. Wir nicht mehr. Ich nehme ja noch eine Pille und dann ziehe ich weiter durch in dieser Kampfgesellschaft. sondern es ist halt so dieses, okay, ich bin in der Lage, unterschiedlichen Situationen zu begegnen.
Du, wahrscheinlich liegt die Wahrheit sowieso auch da wieder irgendwo in der Mitte, aber ich bin gerade wunschlos glücklich. Also ich meine, was will ich denn mehr? Maya Göpel hat mir gerade eine Amerikanerin parodiert und noch damit die wichtigsten Messages irgendwie untergebracht. Also das ist schon passend. Ich finde, solange es auch sowas wie Glücksforschung gibt, habe ich Hoffnung, ist mir gerade noch so eingefallen. Und auf der anderen Seite bin ich dann auch froh, dass deine Eltern dir die Dinge mitgegeben haben, die sie dir mitgegeben haben, so als Grundlage für alles irgendwie, weil dann ist es auch egal, ob sie fremd rumgeknutscht haben oder nicht.
Würde ich auch sagen. Und es gibt auch viele tolle Amerikanerinnen übrigens, die ganz anders gucken.
Gut, dass du das noch ergänzt hast. Ich weiß nicht, ob welche zugucken oder zuhören. Meine Cousins sind Amerikaner, die leben in New York, aber die hören den Podcast nicht. Insofern ist das für mich egal.
Aber auch da ist es ja genau das, ne? Nicht die große Gruppe, sondern zu sagen, ja, das ist eine Form von Grenzziehung und da drin viele andere. Und mit einigen haben wir viel mehr Übereinstimmung, mit anderen andere. Und das Tollste ist ja, wenn wir jedes Mal merken, ah, da ist eine Meinung, da ist eine andere Perspektive und wie kann man denn in der Summe vielleicht sich fortentwickeln? Ich lerne was, du lässt dich irritieren, okay. Und dann aber wirklich Meinung von Fakten unterscheiden. Das sollten wir nicht ziehen lassen.
Ja, ich glaube, das ist einer der allerwichtigsten Punkte. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Also Meinungen von Fakten zu unterscheiden, ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig. Abschlussfrage vielleicht an dich, Maja. Was macht für dich ein richtig gutes Leben aus an so einem total normalen Montag wie heute?
Also ich finde, ich habe total Glück, dass ich mit viel Grünzeug drumherum wohne. Also Potsdam ist eine sehr, sehr grüne Stadt und ich liebe im Moment den Duft der Linden. Ich liebe tatsächlich einen dicken, fetten Schaumkaffee. Ich mag das einfach total gerne. Das ist wie so ein Ritual. Mhm. Ich mag, wie meine Kinder morgens riechen, wenn ich sie wach mache. Ich finde sie warme und so, oh, das ist noch so schnuffelig. Und wenn ich es schaffe, nicht sofort nach dem Wecker die Direktmessages anzumachen, sondern zu sagen, das bleibt noch aus für die erste Stunde am Tag, dann ist der Start meistens deutlich besser.
Das ist so ein bisschen ja auch das, was du zu Beginn des Gesprächs gesagt hast. Und da schließt sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen der Kreis jetzt zu sagen, was sind denn eigentlich die wirklich wichtigen Dinge? So. Und im Grunde genommen ist das schon die Antwort auf die Frage.
Und dafür zwischendurch dankbar sein. Ich merke, dass das wirklich hilft. Ja.
Ja. Dankbarkeit und Demut, das ist was, worüber ich in den letzten 2,5 Jahren hier liegend auch sehr viel nachdenken durfte und dankbar dafür bin, dass ich dankbarer geworden bin. So kann man es, glaube ich, auch sagen.
Ey, und ich finde es so mega und ich glaube wirklich, also einfach so, wie lerne ich mich kennen, wenn nicht mehr alles selbstverständlich funktioniert? Wahnsinn. Also wirklich, oh. Und auch, dass du das in die Welt trägst und zur Diskussion machst. Vielen, vielen lieben Dank.
Ich danke dir. Das ist dieser berühmte Optimismus des Willens, über den wir gerade eben einmal kurz gesprochen haben.
Total.
Ja. Maja Göpel. Von Herzen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns deine Zeit geschenkt hast in deinem so vollen Terminkalender, dass wir die Themen, über die wir gesprochen haben, zumindest ein bisschen anreißen konnten. Wir hätten wahrscheinlich für jedes Thema einzeln irgendwie eine Podcast-Folge aufmachen können. Aber das war ganz großartig mit dir. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir natürlich alles Liebe weiterhin. Ich hoffe natürlich, dass du die Leute nicht so hart nervst, dass sie richtig gemein irgendwann dir gegenüber werden. Und vor allem wünsche ich dir jeden Tag einen richtig schönen, fetten Schaumkaffee.
Vielen Dank. Ja, mal gucken. Auf den Sack gehen, aber nicht zu doll. Die Dosierung macht's wie bei allem, ne?
Vielen Dank. Alles Liebe zu dir. Alles nach gut. Potsdam. Danke gleichfalls und ihr könnt das Projekt natürlich auch weiter unterstützen, indem ihr kennt das ja auch alles schon, ne? Liked, teilt, abonniert den Kanal, ihr könnt das Ganze hier auch finanziell unterstützen, ist mir immer ein bisschen unangenehm, aber damit ich das auch hier alles weitermachen kann, zum Beispiel über eine Kanalmitgliedschaft bei YouTube, ihr könnt in die PayPal-Kaffeekasse was reinschmeißen. Vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben, hier läuft auch immer so eine kleine Bauchbinde unten durch, wo die Adresse für PayPal drauf ist. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr euch gut unterhalten und informiert gefühlt habt, dass ihr was mitgenommen habt und vor allem natürlich auch, dass, falls ihr betroffen sein solltet, ihr einen stabilen Tag habt oder was auch immer euch gerade umtreibt. Alles Liebe für euch und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.